Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag und einen guten Abend wünscht das Team von Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, diesmal stellen wir den Bürgermeister der Stadt Bornheim vor, Christian Mandt. Ende September letzten Jahres wurde er bei den Stichwahlen in seine erste Amtsperiode gewählt. Gleich erfahren Sie mehr. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin René Klammer. Tja, eben hatte ich es ja schon kurz erwähnt. Christian Mandt ist seit rund 5 Monaten der Bürgermeister der Stadt Bornheim. Und er ist nun bei uns zu Gast. Seine Aufgaben sind die Leitung der Stadtverwaltung und er ist auch Vorsitzender des Stadtrates. Seine Rolle kann man auch als Vermittler zwischen Bürgerschaft und Verwaltung verstehen. Wie er die großen Themen in Bornheim angehen will, zum Beispiel die Schulentwicklung in Merten, den Wohnungsbau, die Verkehrsinfrastruktur, die weitere Windkraftplanung und vieles mehr, all das werden unsere Gesprächsthemen sein. Otto Ganser hat dafür sicher die passenden Fragen an den Stadtchef. Das Gespräch wurde bereits am 2. März aufgezeichnet.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Mandt.
Schönen guten Tag, Herr Ganser.
Ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio Merten gekommen sind. Und das sind ja jetzt schon an die 5 Monate bald, wo Sie im Amt sind. Ja, was war das eigentlich für ein Gefühl, als Sie erfuhren, Sie haben die Wahl, also Sie haben die Stichwahl dann gewonnen?
Ja, war eine spannende Zeit, ne? Also mit der Wahl und dann auch mit dem ersten Ergebnis und dann mit dem Gefühl, es geht in die Stichwahl, war erste Zeitpunkt, das war ganz spannend. Und wir sind direkt am Abend gestartet und haben Stichwahlaufkleber noch verteilt. An dem Abend waren ja nur 2 Wochen bis zum nächsten Ergebnis dann. Also mussten wir nochmal richtig Gas geben. Und an dem ersten Abend, wo ich dann erfuhr, ja, es hat geklappt. Es war ja am Anfang so, als die ersten Wahlergebnisse reinkamen, so dass ich noch nicht ganz direkt vorne war. Und dann ging es langsam hoch und dann, als so die Hälfte der Wahlkreise ausgezählt war, ging es schon in die richtige Richtung. Und dann kam das Ergebnis und ehrlich gesagt habe ich das von Anfang an gar nicht so richtig gefasst und aufgenommen, sondern ich brauchte einfach erstmal 2-3 Tage, um das vernünftig zu verarbeiten. Ich war einfach erstmal glücklich und froh, dass die ganze Arbeit sich gelohnt hatte mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Partei, aber auch mit den ganzen Freundinnen und Freunden, die mir da in dieser Zeit beigestanden haben und sich quasi mit mir gemeinsam über dieses Ergebnis einfach nur erstmal gefreut haben. Also ich bin ja in Bornheim bzw. in Breenig aufgewachsen. Ich bin zwar in Bonn im Krankenhaus geboren, aber nach den ersten Tagen dann immer hier im Rheinland gewesen. Und da muss ich auch sagen, das ist natürlich gigantisch, wenn die Einwohner hier in dieser Stadt, wo man selber groß geworden ist, wo man die Mentalität lebt, wo man einfach gerne ist, wo man auf den Veranstaltungen, auf den Festen ist, wo man die Kultur miterlebt hat, den Sport miterlebt hat, einfach die Menschen miterlebt hat, da ist das wirklich traumhaft toll, wenn man dieses Vertrauen von den Menschen entgegengebracht bekommt. Also das kann ich nur auch so widerspiegeln. Das ist einfach ein Glücksgefühl, was man dann mit ins Amt nehmen kann. Und dann hat es ja noch 1,5 Monate gedauert, bis es überhaupt losgegangen ist. Das war ja Ende September und dann Anfang November ging es dann los.
Haben Sie denn da so auch Vorschusslorbeeren dadurch, dass Sie ja in Breenig aufgewachsen sind und ich glaube, Sie leben ja noch bis zum heutigen Tag in Breenig und da sind Sie ja tief hier in das dörfliche Leben eingebunden irgendwie auch und Sie sind ja auch bei der Feuerwehr sehr aktiv. Ich glaube schon, da waren Sie noch etwas kleiner, ne?
Ja, genau. Also ich bin seit meinem 10. Lebensjahr in der Jugendfeuerwehr. Vorher darf man nicht anfangen. Aber der damalige Jugendwart, der hat mich geworben. Da nochmal schönen Dank an Heinz Weiler, der das wirklich früher ganz toll auch geleitet hat, diese Jugendfeuerwehr, und da richtig Gas gegeben hat. Ja, absolut. Also man hat natürlich Vorschusslorbeeren, wenn man in seinem Dorf lebt und vor allem, wenn man da aktiv war. Also ich bin ja nicht nur in der Feuerwehr aktiv. Im Moment bin ich stellvertretender Einheitsführer. Vorher war ich sogar Einheitsführer, aber man kann halt nicht alles auf einmal machen. Da muss man sich ein bisschen um die Nachfolge kümmern. Darum bin ich ganz froh, dass Florian Schramm, das heute als mein Nachfolger, diese Einheit leitet. Aber auch Zeltlager zum Beispiel. Also ja, ich sehe hier rechts an der Wand immer noch Bruno Schrage, der damals das Zeltlager in Brenig initiiert hatte. Und auch dort bin ich sehr, sehr früh mitgefahren. Und heute mache ich zusammen mit einem Freund die Hauptleitung. Wir haben jetzt noch ein Mädel dazugenommen, sodass wir zu dritt eine Hauptleitungsspitze machen im Zeltlager, weil als Bürgermeister ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dadurch hat man halt super viel Kontakt mit den ganzen Menschen im Ort gehabt. Dazu kommen auch BAM-Schläger, Junggesellenvereine, Schützenverein bin ich inzwischen, ich sag mal, eher inaktives Mitglied, aber trotzdem auch dabei. Wir haben die Männerei gegründet in Brenig und darum bin ich im Dorfleben ganz, ganz tief verankert. Und das hat mich besonders gefreut, dass ich da so ein tolles Wahlergebnis in meinem eigenen Ort hatte, da, wo die Leute mich auch schon wirklich kennen. Und das fand ich total, total klasse, über 70% da in meinem eigenen Ort zu haben. Das hat mich fast schon noch mehr gefreut als in ganz Bornheim 58%, muss ich sagen.
Ja, Sie haben ja, bevor Sie dieses Amt angetreten war, anderweitig gearbeitet. Das waren ja auch Leitungsfunktionen. Aber ja, das war irgendwie doch etwas kleiner, wie eine Stadt zu führen.
Ja, absolut, absolut. Also ich habe heute Morgen habe ich mich mit den Kollegen vom Hochbau und vom Bau von der Bauaufsicht getroffen und habe nochmal erläutert, wie ich das so gemacht habe. Also uns verbindet ja ein bisschen die geschichtlich, dass ich auch im Radiobereich in meine berufliche Karriere gestartet bin, habe Elektroniker für Betriebstechnik gelernt damals beim Westdeutschen Rundfunk, habe dann mein Studium angeschlossen und bin dann in die Verwaltung, da bin ich eingestiegen, habe Baumaßnahmen gemacht, Cyberabwehrzentrum, IT-Lagezentrum im damaligen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, habe mein Masterstudium gemacht, dann ein technisches Referendariat, so ein bisschen wie die Lehrer und die Juristen, sowas gibt es auch im technischen Bereich und habe da viel im Bereich Bau und Vergabe und Co. gelernt und habe dann meine ersten Führungsaufgaben wahrgenommen. Ja, und jetzt zuletzt beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, da hatte ich 5 Referate und die 5 Referate bestanden im Endeffekt aus allem, was technisch war und aus der Vergabestelle, also IT, Digitalisierung, Liegenschaften und alle internen Services, innerer Dienst nannte man das früher in der Verwaltung und die Vergabestelle waren zusammen so roundabout 80 Personen und mit denen habe ich sehr, sehr viel auch nach vorne gebracht und bewegt und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auch da wäre ich auch gerne noch ein paar Jahre geblieben, aber die Verantwortung als Bürgermeister und auch die Gestaltungsmöglichkeiten als Bürgermeister, die bieten natürlich noch viel mehr. Wie gesagt, da waren es so rund 80 Leute und jetzt sind es fast 700. Und dazu zähle ich jetzt noch nicht die Feuerwehr zum Beispiel, ne, die ja in sich nochmal mit Feuerwehr, Ehrenabteilung, Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr nochmal fast 700 Leute umfasst, ne. Die ganzen Ehrenamtler.
Ein gewaltiges Thema. Könnten wir darüber alleine noch stundenlang sprechen. Aber ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik und dann sprechen wir über Ihre eigentliche Aufgabe und was hier uns alle in Bornheim bewegt und was interessant vielleicht sein könnte für den einen oder anderen. Ja, Herr Mand, kommen wir jetzt mal zu Ihrer eigentlichen Arbeit und Ihre Visionen beziehungsweise was Sie in der Praxis im Rathaus alles an Dingen vorliegen haben, die Menschen vielleicht bewegt oder vielleicht, wo manche auf heißen Kohlen auch sitzen. Also hier so zum Beispiel die Schule hier in Merten, die Heinrich-Böll-Gesamtschule mit dem Neubau. Da hat es ja gehakt in der Vergangenheit, weil es zu teuer geworden ist. Jetzt wird da was Neues versucht und ja, da gibt es auch schon eine Entwicklung, dass man da vielleicht weiterkommen könnte oder wie ist der Stand der Dinge?
Ja, man muss einfach sagen, als damals der Bau der neuen Schule beschlossen wurde, waren einfach die Umstände noch sehr anders, als das heute ist. Es gab negativ, es gab Negativzinsen in der Zeit. Die Schülerzahlen, die haben sich nach oben entwickelt. Es war auch nicht absehbar, ob um uns herum in den anderen Kommunen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch was gebaut wird. Da hat sich heute einiges getan. Wir als Stadt müssen den einen oder anderen Euro auch für das, dafür ausgeben, überhaupt diese Schule zu bauen, in Bezug auf Zinsen und Zinseszins. Wir müssen gucken auf die Schülerzahlen, die sich auch verändert haben. Und hier sind wir gerade mit der Politik im Austausch. Ende Februar hat der Sport- und Schulausschuss auch beschlossen, dass wir da jetzt einen Arbeitskreis bilden, sodass wir ganz nah mit der Politik und Verwaltung und auch insbesondere mit den Menschen mit dem technischen Sachverstand bei uns ja wieder Entscheidungen herbeiführen können und vor allem gemeinsam daran arbeiten. Also wir müssen alle gucken, dass wir nah an der Thematik sind. Aktuell haben wir ein Gutachten beauftragt bei einem externen Dienstleister, der einmal beleuchtet, was kostet es, eine Gesamtschule in Merten zu bauen oder auch eine Grundschule in Merten zu bauen, an dem neuen Standort unten an der Linie 18 in dem Neubaugebiet, so dass wir auch vernünftige Grundlagen haben, um einen erneuten Beschluss quasi herbeizuführen und dann eine sinnvolle, vernünftige Entscheidung zu treffen. Wir gucken uns auch nochmal ganz genau die Schülerzahlen an, die Schülerzahlen in der Grundschule, aber auch die Schülerzahlen in der weiterführenden Schule ab der 5. Klasse. Die müssen wir einfach nochmal übereinander legen. Man muss sagen, realistisch, wenn wir in den nächsten 5 Jahren keine Schule fertig gebaut haben, also interessant sind die Zahlen erst in 2031 und fortfolgend. Weiterhin gucken wir uns auch an, was rechts und links um uns passiert. Swisttal möchte eine neue Schule bauen, aber im gleichen Umfang wie bisher. Also da wird es keine zusätzlichen Schülerzahlen geben. In Wesseling ist es so, da soll es eine Erweiterung vom Gymnasium und Gesamtschule geben. Voraussichtlich in 2027/28, also in dem Sommer, soll es schon 3 zusätzliche Klassen im Raum Wesseling geben. Das bedeutet, 90 Schüler gibt es dort mehr. Und in Alfter möchte man auch das Gymnasium erweitern, sodass da gegebenenfalls auch noch eine Klasse dazukommt. Ja, also es ist jetzt sehr komplex. Da sind ganz, ganz viele Dinge um uns herum, die mit in dieses Projekt reinspielen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann muss die Politik gemeinsam mit uns als Verwaltung den Beschluss fassen, was wollen wir tun.
Ja, die Heinrich-Böll-Schule, die jetzt ja noch hier mitten im Zentrum von Merten ist, ist ja viel zu beengt, viel Provisorium, spielt da eine Alltagsrolle und ich glaube, die Eltern und die Schüler, die maulen da auch inzwischen rum und wann ändert sich was? Aber das dauert, sie sagten es ja, ne, das dauert noch viele Jahre, bis das dann alles so umgesetzt werden kann, wie man sich das dann vielleicht vorstellt.
Ja, absolut. Also ich gehe auch davon aus, dass das noch einige Zeit dauern wird. Wir versuchen vor allem jetzt erstmal den Renovierungsstau da einzuholen. Man hat, glaube ich, viele Sachen nicht mehr umgesetzt im Gebäude der Heinrich-Böll-Gesamtschule, weil man gesagt hat, es kommt jetzt der Neubau, also müssen wir da nichts mehr investieren. Aber wir versuchen da auch irgendwie das Leck im Dach noch zu reparieren und versuchen auch im Bereich der naturwissenschaftlichen Räume da jetzt wieder einiges auszubessern, so dass das auf jeden Fall noch ein paar Jahre funktioniert, weil wir können halt Stand heute noch nicht sagen, wie genau geht's weiter, sondern wir müssen erst alle Fakten zusammensammeln und dann die Politik entscheiden lassen.
Ja, wo wir noch beim Thema Bauen sind, es wird ja hier nicht nur hier in Merten, in ganz Bornheim und überall wird ja viel gebaut. Der Siedlungsdruck ist sehr groß. Aber es wird aber auch von vielen Seiten Kritik geübt, dass die Ortschaften zersiedelt werden, dass die Struktur verändert wird, negativ verändert wird. Das ist dann doch ein Verlust irgendwie. Wie gehen Sie damit um, mit dem Gefühl, dass da was verloren geht?
Also ich bin ja auch ein Dorfkind, ne? Also wir sind zwar offiziell ja eine Stadt und wir haben auch offiziell Stadtteile, Aber ich glaube, die meisten Bornheimer, die wir fragen würden, die würden sagen, ich bin hier zu Hause in meinem Heimatdorf, ne, in meinem
Genau.
Heimatort. Ne? Und so lebe ich das so lebe ich das und so erlebe ich das in Breenig zum Beispiel auch. Wir haben ja auch mal ein Neubaugebiet bekommen, da in der Region Steinacker. Und da war auch die Frage, ne, bringen die sich alle ein? Funktioniert das mit den Menschen? Und ich muss sagen, das hat am Ende des Tages alles sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, die Welt, die lebt von Veränderungen und es geht immer weiter. Das bedeutet aber nicht, dass wir unseren dörflichen Charakter nicht versuchen sollten, an vielen Stellen auch zu erhalten. Denn wir in der Stadt Bornheim, in unseren Ortschaften, wir leben ja von den Vereinen und von den Emotionen vor Ort in unseren Dörfern. Und da habe ich aber bisher auch nicht den Eindruck, dass das da in die falsche Richtung geht. Also gerade aktuell versuchen wir ja moderat weiterzubauen. Thema Bauturbo ist auch immer so eine Sache. Also wurde ich angesprochen. Ich habe das Gefühl, wir bauen gerade in einem vernünftigen, strukturierten Tempo und müssten mit diesem Bauturbo in unserer Stadt ein bisschen aufpassen. Wir sollten weiter den strukturierten Weg verfolgen mit dem Gewerbegebiet in Sechtem, mit hier aktuell dem Baugebiet in Merten, dann zukünftig mit dem neuen Baugebiet in Sechtem, da neben dem Friedhof. Und dann auch noch mit dem kleinen Baugebiet in Roosdorf.
Nach meinem Wissen sind zum Beispiel hier in dem Baugebiet in Merten am Mühlenbach viele, viele Häuser, die sich gar nicht verkaufen lassen. Irgendwas scheint da doch nicht zu funktionieren.
Ja, spannend. Also ich habe jetzt keinen aktuellen Sachstand darüber, wie das Unternehmen, was da die Erschließung macht, auch die Gebiete quasi ja verkauft hat oder wie gerade der Verkaufsstand ist. Da wissen Sie vielleicht sogar eine Nummer mehr als ich. Wobei grundsätzlich die Nachfrage bei uns hier noch relativ hoch ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Kosten für die ganzen Gebäude, aber auch die Kosten für die Grundstücke natürlich immer, immer mehr steigen, sodass der ein oder andere sich auch überlegt, gehe ich vielleicht ein Stück weiter Richtung Umland, ne? Wobei wir natürlich eine tolle Infrastruktur haben, da kann man ja für Bornheim nur werben, ne? Mit den Straßenbahnlinien 16 und 18 und auch mit der Bundesbahn, wobei da ja zukünftig verkehrlich auch noch das ein oder andere auf uns zukommen wird. Aber wenn das mal in Stand gesetzt ist, dann ist das, glaube ich, wieder super hier bei uns auch von der verkehrlichen
Ja,
Lage.
jetzt sind wir schon bei dem weiteren Thema, die Verkehrssituation hier in Bornheim. Und das besprechen wir dann gleich. Ja, heute Abend ist bei mir im Studio Merten der neue Bürgermeister Christian Mandt. Und wir haben eben schon so vieles von Ihnen gehört über das, was hier so ansteht in der Stadt Bornheim. Und über die Wohnungsbaupolitik hier haben wir eben gesprochen und da kommt ja dann auch der Verkehr, der hängt ja damit zusammen. Und da gibt es natürlich auch noch Sachen, die bearbeitet werden müssten. Die Zweigleisigkeit der Linie 18, die wäre ja wirklich zwingend notwendig, nur das können Sie als Stadt ja nicht alleine bestimmen. Wie ist der Stand der Situation?
Ja, witzigerweise, gerade das Thema Ausbau der Linie 18 hat mich im Wahlkampf indirekt begleitet, weil wir hatten ein paar Banner aufgehangen an den Brücken der Linie 18, die über die eine oder andere Landstraße führten, was aber nicht zulässig war. Aber das war nicht nur von unserer Partei, sondern von allen Parteien. Und wir haben uns dann alle getroffen mit dem Herrn von der HGK, der uns dann nochmal erläutert hat, wie das funktioniert mit Plakatenaufhängen in dem Bereich. Sollte man nicht tun, vielleicht das schon mal als Ermahnung für alle, wenn nur in Rücksprache mit der HGK, weil das Gelände gehört natürlich denen und man hat da nicht einfach was aufzuhängen. Aber der Herr sagte, ja, wenn Sie dann Bürgermeister werden sollten, dann kommen wir bestimmt demnächst in den Austausch, weil bei uns steht groß auf der Planungsagenda der zweispurige Ausbau der Linie 18 bei Ihnen auch im Stadtgebiet. Ja. Jetzt ist das natürlich so, wir haben einige verkehrliche Projekte vor uns und auch einige im Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Da sehe ich jetzt erstmal den Ausbau der Bundesbahnstrecke zwischen Köln und Bonn, der ja im Jahr 2028 umgesetzt werden sollte. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht gleichzeitig auch die Straßenbahnlinie 18 ausbauen. Weil wir können uns das nicht leisten, dass wir zwei Linien zwischen Köln und Bonn im Endeffekt nicht vernünftig in Betrieb haben. Das wäre mir wichtig. Also für mich steht erstmal im Fokus aktuell der Ausbau der Bundesbahn, ne, im Jahr 28 und vor allem auch da ein vernünftiger Schienenersatzverkehr. Weil so wie der Schienenersatzverkehr aktuell fährt, das halte ich nicht so richtig für zielführend. Der fährt da in Rosshof durch das Gewerbegebiet, fährt dann da irgendwie Richtung Sechtem und dann nach Brühl und Köln. Also da ist man ja Ewigkeiten unterwegs. Das macht eigentlich für niemanden Sinn, so zu fahren. Da kann man besser wieder mit der Linie 16 oder Linie 18 fahren. Da wäre es mir lieber, aber auch das ist alles noch gar nicht besprochen, muss man drüber nachdenken, dass man einen Querverkehr macht, irgendwie von Wesseling nach Sechtem hier irgendwo in die Vorgebirgsschiene und dann quasi Buslinien, Schienenersatzverkehr mäßig an der Linie 16 und 18 entlang führt, um da quasi die überlasteten Straßenbahnen auch mit zu entlasten, aber auch im zeitlichen Verlauf einen vernünftigen Streckenablauf abzubilden, dass man es auch zeitlich schafft, in einer guten Zeit nach Köln zu kommen, weil so wie der Schienenersatzverkehr für die Bundesbahn aktuell gefahren ist oder in den Zeiten gefahren ist, wo es Ausfälle gab, das war für keinen attraktiv, ne? Also den hat ja fast niemand genutzt.
Ja, ich habe jetzt ein Problem, das betrifft uns hier in Merten ganz besonders. An der Hauptstraße Bonn-Brühler Straße, auf der anderen Seite des eigentlichen Wohngebietes von Merten, da gibt es eine Arztpraxis, Apotheke, Fitnesscenter oder Gesundheitscenter. Aus dieser Straße, das ist ganz in der Nähe hier von unserem Studio, ist ja dicker Verkehr, der Durchgangsverkehr und da gibt es keinen Überweg. Jetzt ist da vorübergehend durch eine Baustelle, eine Ampel, da kommt man, wenn man zur Apotheke möchte oder zum Arzt möchte, rüber. Sonst ist das also äußerst schwer. Und ich selbst mit fast 80 Jahren bin auch auf einen Rollator angewiesen. Das geht dann alles nicht so schnell als wie bei jungen Menschen. Und ganz, ganz viele alte Menschen müssen diese Straße überqueren, weil der nächste Übergang mit Ampel, der ist schätzungsweise 200 Meter weiter. Das ist ein Problem. Das Thema habe ich schon allen Bürgermeistern vor Ihnen mitgeteilt. Aber ich weiß natürlich, dass Sie das nicht selbst stemmen können, weil das ja eine Landesstraße ist. Und welche Möglichkeiten haben Sie denn trotzdem? Druck machen oder was gibt es? Es ist lebensgefährlich, diese Straße zu überqueren.
Also es wird ja jetzt im Rahmen der Umsetzung des Neubaugebiets wird es ja so einige Veränderungen im Verlauf der Straße geben. Es wird einen Verteilerkreis geben und da wird es ja auch in dem Zusammenhang Überwege geben. Ich denke auch, der Verkehr wird sich dadurch allgemein verlangsamen, dadurch, dass mehr Querungshilfen bzw. Zebrastreifen dann da sind. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht auf dem gesamten Straßen- oder Streckenverlauf im Kopf, wo welcher Zebrastreifen und welcher Verteilerkreis hinkommt. Ob Ihnen das jetzt an der Stelle weiterhilft, kann ich Ihnen auch noch nicht so ganz sagen. Aber ansonsten ist es halt wahrscheinlich so, dass man trotzdem den Umweg dann an der einen oder anderen Stelle in Kauf nehmen müsste bis zur Ampel, wenn man das nicht mehr schafft. Ja, zügig über die Straße zu kommen und sonst zu gefährlich wird. Das kann ich natürlich auch jedem raten, dann auch die Ampel am Ende des Tages zu nutzen.
Aber man muss ja dann 200 Meter bis, wo die Ampel ist, und dann wieder die 200 Meter zurück. Ja, wer macht das? Ja, das ist das Problem. Und naja, wir können das jetzt nicht alles auflösen, aber ich wollte das mal so in den Raum stellen, weil viele Menschen haben mir das gesagt und weil ich das ja selbst am eigenen Leib spüre, in meinem Alter ja auch, wie wichtig das ist, auch darauf zu achten, für ältere Menschen oder ganz alte Menschen da wirklich etwas zu tun. Ja, das ist auch ein Problem, aber ich denke, der Seniorenbeirat wird bestimmt da auch ein Auge drauf haben. Aber es gibt so viele Dinge, die hier gemacht werden müssten, aber wir können natürlich nicht alles sofort lösen.
Also erstmal bin ich ganz froh, dass wir so viele engagierte Senioren gefunden haben, die sich auch für den Seniorenbeirat beworben haben und dass wir dort auch erfolgreich Menschen ja dann auch gewählt haben. Und freue mich auch auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat. Und ja, absolut. Ein Großteil der Menschen, die hier bei uns an Rhein und Vorgebirge wohnen, im schönen Bornheim, sind auch Senioren. Ne? Ich glaube, über 30% sind im Seniorenalter hier bei uns in der Stadt. Und das müssen wir natürlich im Blick haben. Also ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in meinem Hinterkopf behalten und das Thema nochmal mitnehmen, ob wir da eine Chance haben, in irgendeiner Form was zu machen. Ich will aber nichts versprechen, weil ich habe in der letzten Zeit auch oder auch in den letzten Wahlperioden gesehen, dass sehr, sehr viele Dinge versprochen wurden und nicht eingehalten werden konnten. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man hier keine falschen Erwartungshaltungen schürt, sondern ja, ich nehme das gerne mit, aber das ist eines der vielen Probleme hier in Bornheim und ich werde es versuchen mit einzupriorisieren. Und manchmal ergibt sich einfach was, man kann es an der richtigen Stelle reinschieben und dann wird plötzlich was umgesetzt, ne? Und vielleicht ist das auch eine der Stellen, wo in den nächsten Jahren was passiert.
Herr Mant, die Windkraftsituation hier in der Stadt Bornheim, ja, die ist ja auch in Bewegung, eigentlich seit Jahren, aber immer wieder gab es Dinge, die das Ganze durcheinander gebracht hatte, nicht? Und zum Beispiel das die Bezirksregierung dann anders entschieden hatte und jetzt gibt es ja wieder eine neue Entwicklung. Auf der Wille sollten ja auch noch mehr Windräder hinkommen, aber meines Wissens sagen die Investoren, nein, wir machen da vielleicht doch nichts, das lohnt sich nicht für uns, weil die Höhe, die wird nicht genehmigt, die wir brauchen. Und ja, vielleicht wissen Sie etwas, wie es jetzt damit weitergeht nach jetzigem Stand.
Ja, ganz genau. Es ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, auf dem Wille-Rücken gibt es derzeit keinen Interessenten für den Bau der Windkraftanlagen, da diese zu niedrig werden und die Rotordurchmesser entsprechend klein und man dadurch nicht genug Energie erzeugen könnte, um überhaupt wirtschaftlich Strom generieren zu können. Zusätzlich müsste man den auch einspeisen. Wir haben in dem unteren Bereich, im Rheintal, den Vorteil, da ist ja direkt das Umspannwerk, also so in dem Bereich zwischen, ich sag mal, Sechtem, Widdig da in dem Großraum. Und darum gibt's da Investoren. Und da werden sogar jetzt aktuell die Baustraßen eingerichtet. Und im Laufe des Jahres werden auch die ersten 6 Windenergieanlagen errichtet werden, die vielleicht sogar dieses Jahr noch und sonst spätestens Anfang des kommenden Jahres auch ans Netz gehen werden.
Ja, die Windkraft ist ja auch wichtig, um den Klimawandel positiv zu beeinflussen. Das wird ja allgemein auch anerkannt, auch von der Politik im Großen und Ganzen. Wie stehen Sie denn zu der Größenordnung, falls es doch auf der Wille eine andere Entscheidung geben würde von den Investoren, dass da höhere Windräder gebaut werden könnten?
Also ich, vom Grunde her, ich bin ja Elektroingenieur, ne? Also ich habe das ja mal gelernt und studiert und ich weiß, irgendwo muss der Strom herkommen, der kommt nicht einfach so aus der Steckdose. Und darum bin ich am Ende des Tages ein großer Freund davon, Windenergieanlagen zu bauen, weil auch Windenergieanlagen nicht zwangsweise für die Ewigkeit sind. Die haben eine Laufzeit von mindestens 30, tendenziell eher 40 Jahren und dann werden die entweder durch neue Anlagen ersetzt oder wenn wir bis dahin eine andere Technologie haben, würden auch andere Technologien in dem Bereich genutzt. Also die Höhenbegrenzung oben auf dem Wille-Rücken ist ja abhängig von dem Flughafen in Nörvenich, weil hier diese Militärflugübungen gemacht werden. Also eine Veränderung der Höhenbegrenzung wird es nicht geben. Also kann man quasi auch gerade mit den Entwicklungen in Bezug auf Krisenlagen, militärischen, kann ich mir das in keinster Weise vorstellen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass da jetzt erstmal keine Anlagen gebaut werden, weil ich finde auch, dass es ein wichtiges Erholungsgebiet auch für uns hier in Bornheim ist. Wenn aber Investoren kommen, müssten wir auch damit leben und wie gesagt, irgendwo muss die Energie herkommen. Die im Rheintal, muss ich ehrlich sagen, da gucke ich jeden Tag drauf. Also ich werde demnächst aus dem Fenster gucken und werde auf die Windenergieanlagen im Rheintal gucken. Die werden auch nicht schön sein, ne? Also die werden mich nicht voll Glück erstrahlen lassen. Aber wie gesagt, irgendwo muss die Energie und der Strom herkommen. Einen Tod müssen wir sterben. Also müssen wir Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke bauen oder halt uns auch für das Thema Windkraft entscheiden. Und ich glaube, da ist die Windkraft, egal ob es oben auf dem Wille-Rücken wäre oder jetzt auch im Rheintal so ist, ist das auf jeden Fall das kleinere Übel am Ende des Tages. nach den 6 Windenergieanlagen, die kommen, werden vermutlich noch 6 weitere kommen im Folgejahr und da werden auch Bürgerbeteiligungen möglich sein. Dazu werden wir aber im Nachgang noch informieren. Also ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal das so ein bisschen im Auge behält, wenn man an sowas Interesse hat.
Ich habe noch ein anderes Thema zum Schluss. Eins, was auch vielen Menschen so auf der Seele brennt, der Heimatblick. Ja, manche wissen vielleicht noch, dass es da mal ein Ausflugslokal gab, das oberhalb von Roosdorf liegt, an der Grenze zu Alfter und wunderbare Aussichtsplattform hatte. Und das ist seit Jahren zu und weiß man, ob sich da was tut? Ich hatte in der Zeitung gelesen, Sie wüssten, da würde sich was tun. Können Sie da schon etwas mehr verraten?
Ich habe so ein paar Erkenntnisse oder beziehungsweise ein paar Informationen, die ich halt leider auch heute noch nicht preisgeben darf, aber es gibt da gegebenenfalls Interessen, wieder was umzusetzen in irgendeiner Form. Ob es am Ende kommt oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber wie gesagt, es gibt da auf jeden Fall jemand, der interessiert ist, da was zu machen. Und wenn die Person da auch weiterhin bei dem Interesse bleibt und das für die Person sich wirtschaftlich lohnt, gibt es da vermutlich auch baurechtliche Möglichkeiten, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Also es gibt wieder eine Perspektive grundsätzlich für einen Heimatblick. Aber da steht und fällt vieles mit dem oder der Investorin.
Tja, da kann man nur hoffen, dass sich da bald was tut, weil das steht ja, ich glaube, schon 20 Jahre oder länger leer. Und ich weiß nicht, wie es jetzt da aussieht, ob da schon ein Urwald raus geworden ist aus dem ganzen Umfeld.
Ja, Graffiti sind drauf, habe ich letztens gesehen, ja. In einem Post in den sozialen Medien. Aber ich erinnere mich auch immer gern dran, irgendwie, dass wir da Minigolf gespielt haben und ein Stück Kuchen gegessen haben, schön mit dem Fahrrad hoch nach der Fahrradtour da. Den Abstecher hin und es hat ja auch wirklich kulturell und historisch einen wahnsinnigen Hintergrund da oben, die Anlage. Und es wäre wirklich schade, wenn wir die nicht wieder irgendwie in Betrieb nehmen und erhalten könnten.
Ja, dazu gehört ja noch, dass der Friedensweg ja auch, der noch gepflegt wird, ja auch da direkt daneben ist. Und naja, das können wir jetzt nicht vertiefen aufgrund unserer Zeit für diese Sendung. Aber eine letzte Frage, was würden Sie sich persönlich wünschen, wenn Sie an Ihre Arbeit als Bürgermeister denken, was Sie am wichtigsten oder am dringendsten erreichen möchten?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir alle an einem Strang ziehen. Also die Idee wäre ja, dass wir die politischen Parteien, die Verwaltung und die Bürger auf einem gemeinsamen Weg haben, dass man ein gemeinsames Verständnis dafür hat, was wir erreichen wollen. Also ich habe viele, viele gute Ideen in meinem Hinterkopf, die ich erreichen möchte. Ich muss aber erst gucken, wie ich die Politik quasi abhole und auch dann entsprechend die Bürger einfange. Es bringt uns nichts, wenn wir nachher gegen gute Ideen Initiativen haben, weil das Gesamtwissen nicht da ist. Ja, weil man, ja, ich sag mal, falsche Tatsachen vortäuscht oder sich irgendwelche Fake News ergeben. Ich glaube, wir müssen es schaffen, wirklich ein gemeinschaftliches Verständnis zu erzielen und dann gemeinsam was für Bornheim zu erreichen. Denn die Verwaltung möchte genau wie die Politik und die Bürger, dass Bornheim liebens- und lebenswert bleibt.
Ja, das möchte ich so stehen lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch im Studio Merten. Bei mir war Christian Mandt, der Bürgermeister der Stadt Bornheim, der über seine ersten rund 5 Monaten erzählt hat. Und alles, was sich hier bewegt und was uns bewegt, haben wir besprochen. Nicht alles, aber das meiste oder vieles davon. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, dass Sie unseren Hörern und mir einiges über sich erzählt haben. Vielen Dank.
Lieber Herr Ganser, ich danke Ihnen auch. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.
Ebenso. Und ich sage damit auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Mein Name ist Otto Ganser.
Ja, vielen Dank an diese Runde und hier nochmal der Hinweis, wir haben dieses Gespräch am 2. März für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein. studiomerten.de. Dort können Sie alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek Nachhören. Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser. In der Technik unterstützte uns Dietmar Ballner und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist René Klammer. In der nächsten Sendung, in 2 Wochen, ja, dann stellen wir Ihnen den Bonner Workshop Chor vor, der auch bei uns im Vorgebirge stark verankert ist und 10 Jahre alt wird. Wir wünschen Ihnen nun noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg und sagen Tschüss bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und danke für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline
022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de
und im Internet studiomerten.de.